Hallo und herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. In der heutigen Folge ist Erfahrungsexpertin Mascha Krupka zu Gast bei uns und wir werden über Maschas Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen sprechen, über die Anfänge, den Weg zur Diagnose, über Behandlungsmöglichkeiten und auch darüber, wie es ihr heute geht. Und außerdem setzt Mascha sich sehr stark für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen ein und auch darum soll es heute gehen. Also ganz viel vor haben wir heute und das wird sicherlich eine sehr spannende Folge, auf die ich mich sehr freue. Liebe Mascha, schön, dass du da bist und möchtest du dich nochmal selber kurz für unsere Zuhörenden vorstellen?
Ich bin Mascha Krupka, ich bin 27 Jahre alt. Und Erfahrungsexpertin. Das heißt, dass ich schon einige Krisen in meinem Leben durchlebt und überlebt habe. Ich schreibe in meiner Freizeit sehr gerne und male auch und habe unter anderem auch ein Lyrikband veröffentlicht, der mein Lebenszeichen heißt. Und genau, der begleitet mich so ein bisschen oder dokumentiert so ein bisschen den Weg, den ich gegangen bin. Genau, und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Vielen Dank dir erstmal dafür. Ja, du hast es schon gesagt, du bist Erfahrungsexpertin. Wir haben vor der Podcastaufnahme ja auch noch mal ein bisschen intensiver miteinander gesprochen. Also wir kennen uns ja auch schon von Veranstaltungen. Du hast uns auch schon mal bei einer Veranstaltung als Erfahrungsexpertin unterstützt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es bei dir auch in der letzten Zeit noch mal eine Veränderung gab, auch was deine Diagnosen angeht. Und wollte dich jetzt einfach mal fragen, ob du mal darüber berichten magst, was das denn für eine Veränderung war. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt gar nicht irgendwie ganz tief einsteigen in diese Diagnosen oder in dieses Klinische oder so, sondern ne, einfach, wie war jetzt der Weg da für dich und was hat sich da jetzt in letzter Zeit nochmal verändert?
Genau, also ich habe die rezidivierende, also wiederkehrende Depression als Diagnose. Und lange hat mich auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung begleitet, also die Borderline-Persönlichkeitsstörung, so wird sie auch genannt. Allerdings ist jetzt tatsächlich noch relativ frisch rausgekommen, dass es mit der PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörung, also da gibt es viele Überschneidungen mit der Symptomatik. Und
also mit der Symptomatik von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung,
genau,
ne?
Genau. Und genau, das ist halt bei mir auch eher, also ich konnte mich nie so richtig mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung identifizieren. Ich habe damit immer gehadert mit der Diagnose und habe mich auch nicht so richtig gesehen gefühlt. Und als meine Therapeutin mir dann nochmal gesagt hat, dass ich wahrscheinlich die komplexe posttraumatische Belastungsstörung als Diagnose habe, war das für mich eine richtige Erleichterung. Und das ist jetzt noch sehr, sehr frisch, aber trotzdem kann ich mich damit mehr identifizieren. Und genau, ja, ist gerade so, muss ich mich noch mit anfreunden, aber es ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
Okay, ja, vielen Dank, dass du das dann jetzt schon mit uns so offen teilst, obwohl das jetzt noch so neu auch für dich ist.
Ja.
Genau, weil das war ja auch das, worüber wir gesprochen haben, ne? Dass ich dich ja auch kennengelernt habe, quasi du gesagt hast, du hast die Diagnose Borderline bekommen und dass sich das jetzt irgendwie so verändert hat und dass auch in dir viel verändert hat. Und genau, wir dann gesagt haben, je nachdem, wie du dich dann auch fühlst, sprechen wir heute darüber, weil das ja auch etwas ist, was ja sicherlich auch bei anderen Menschen so vorkommen kann, ne? Dass vielleicht eine Diagnose besteht, die aber vielleicht gar nicht so stimmt oder die sich dann nochmal verändert oder mit der man sich nicht wohlfühlt oder sowas. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir auch über diesen Aspekt noch sprechen oder dass du das jetzt so offen geteilt hast. Magst du denn mal erzählen, wie es denn überhaupt so in den ganz frühen Anfängen auch zu dieser Borderline-Diagnose kam? Also was hattest du da irgendwie für Anzeichen, für Symptome? Wie ist es dir da ergangen?
Ja, also es begann eigentlich schon in der Pubertät, dass es mir anfing, schlechter zu gehen. Angefangen mit einem Todesfall in der Familie, der mich sehr verunsichert hat und sehr destabilisiert hat. Und da begann das eigentlich, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe, irgendwie immer ja, nachdenklicher wurde und immer viel Zeit auch alleine verbracht habe. Genau, dann gab es in der Schule noch mehrere Vorfälle, wo ich plötzlich viel zu viel Verantwortung tragen musste, die mich total überfordert haben und ich kam nicht aus dieser Nachdenkschleife so raus. Also mein Selbstwert wurde immer kleiner, die Selbstzweifel immer größer, das Bild, von was ich von mir hatte, wurde immer schlechter und so war das so eine Negativspirale. Ich begann mich dann auch selbst zu verletzen und genau, niemand hat es aber mitbekommen in meinem Umfeld. Also meine Eltern nicht, in der Schule auch keiner und mir wurde nicht geholfen ganz lange. Nach wie vielen Jahren, nach 2 Jahren oder so, ist es dann doch mal aufgefallen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also es ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber genau daraufhin wurde ich zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin geschickt, aber es hat mir nicht so geholfen. Also wenn man geschickt wird, dann ist das meistens von außen und das ist nicht intrinsisch, dass man, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass ich das selber wollen muss. Mhm. Und
darf ich ganz kurz fragen, wer dich denn damals dann dahin geschickt hat? Also wie?
Ja. Meine Eltern waren okay. Das. Mhm. Genau, aber es war auch, es war, glaube ich, mit 15. Und wenn man mit 15 zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin geschickt wird, das ist wahnsinnig entwürdigend. Also so war es für mich auf jeden Fall.
Okay.
Weil es irgendwie, das war ein Kinderzimmer, in das ich gesetzt wurde. Und ich war ja auf dem Weg dabei, erwachsen zu werden und mich selber zu finden. Und dann irgendwie Sandbilder zu malen und irgendwelche Traumreisen zu machen, das hat mich halt auf meinem Weg, das hat es eher verschlimmert in dem Kontext so. Also wenn ich 10 Jahre jünger gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen, aber halt mit 15, wenn man sich selber finden will und irgendwie sich erwachsen werden will, dann ist das irgendwie nicht hilfreich gewesen. Genau. Und ja, die Situation hat sich dann natürlich nicht verbessert und ich habe mich in meiner Verzweiflung dann an die Schulpsychologin gewandt und das war ein bisschen eine Rettung für mich, weil die mich dann an eine Klinik weitergeleitet hat. Weil wir allerdings im Ausland gelebt haben, hatte ich dort starke Verständigungsprobleme und war dort auch sehr alleine und isoliert. Und ja, niemand hat so richtig, auch dort war niemand so richtig für mich da oder hat mal mit mir irgendwie gesprochen, wie es mir wirklich geht und so.
Mhm. Wo habt ihr gelebt?
In Belgien.
Okay.
Mhm. Ja.
Ja, klar, eine Sprachbarriere ist dann natürlich nochmal so eine zusätzliche Hürde, die dann da zukommt.
Ja.
Aber glaubst du denn, dass das vielleicht, ja, die, sage ich mal, für dich nicht passende Kinder- und Jugendtherapeutin war? Oder würdest du sagen, es war schon generell so, dass es in deiner Lebensphase zu dem Zeitpunkt, dass die Form dieser Therapie nicht gepasst hat? Also, dass du lieber eine Therapie für erwachsene Menschen sozusagen gemacht hättest?
Also ich glaube, natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Und ich glaube auch, dass es vielleicht für manche Jugendliche auch ein passendes Setting gewesen wäre. Aber eigentlich glaube ich das auch irgendwie nicht. Weil es, wie gesagt, irgendwie, wenn man sich mit den Lebensfragen beschäftigt und dann irgendwie so über so spielerisch seinen Ausdruck finden soll, ist es einfach irgendwie nicht altersangemessen und ja, es ist nicht hilfreich.
Okay, und dann hast du gesagt, du bist dann zu der Schulpsychologin gegangen und die hat dich dann quasi an eine Klinik weiter verwiesen.
Genau, das war auch gut. Allerdings war das in der Klinik, wie ich eben auch schon gesagt habe, ja sehr, wegen der Sprachbarriere und wegen der, auch die Behandlungsmethode, also ist mir im Nachhinein betrachtet auch irgendwie ganz seltsam erschienen oder erscheint mir auch nicht seriös. Das kann ich jetzt nicht so, natürlich will ich das nicht verurteilen oder so, aber es ist auch irgendwie komisch gewesen dort.
Und wie ist es denn dann weitergegangen? Also wie lange, also warst du stationär aufgenommen, ja, und wie lange warst du in dieser Klinik?
In der war ich 2 Monate und dann war ich aber nochmal in Deutschland in der Klinik, okay, für 5 Monate. Und das war auch gut und dort wurde relativ schnell klar, dass ich nicht mehr nach Hause zurückziehen soll, sondern in eine Wohngruppe. Ja, das war dann eine sehr, ja, auch eine sehr düstere Phase nach der Klinik, weil ich relativ spontan entlassen wurde und aber noch kein Wohngruppenplatz da war. Und weil ich im Ausland gelebt habe, war kein Jugendamt für mich zuständig. Das heißt, diese ganze Finanzierungsfrage war offen, und zwar über 9 Monate hinweg. Und es war eine ganz furchtbare Zeit. Im Endeffekt hat auch kein Jugendamt sich dazu bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Das ging dann über einen anderen Weg. Genau, aber dann bin ich quasi vor 8 Jahren oder so nach Köln in die Wohngruppe gezogen und das war der Game Changer eigentlich. Also das war dann das, wo ich dann wieder gelernt habe zu leben quasi.
Ich bin gerade auch so total erstaunt irgendwie, weil ich finde das, also ich glaube, dass das ganz schwierig ist, gerade in dieser Phase nach so einem Klinikaufenthalt, wo man ja eh dann quasi in so eine neue Phase reingeworfen wird irgendwie und in so ein ganz anderes Setting wieder, wo man ja eigentlich so ein Auffangsystem auch braucht, ja, und das dann nicht hat. Das stelle ich mir total herausfordernd vor. Ja. Ganz, ganz schwierig. Von daher, ja, und dass das dann auch so lange gedauert hat.
Ja. Ja. Und dass auch kein Jugendamt dann gezahlt hat.
Ja, ne? Ja, ja. Das ist echt irgendwie unvorstellbar. Aber es freut mich umso mehr dann zu hören, dass diese Wohngruppe in Köln für dich dann so einen, yeah, schönen Effekt hatte. Und vielleicht magst du dann da jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also was war das dann genau, was dir dabei dann so geholfen hat, also auf dem Weg dann zur Besserung?
Also zuerst mal hat mir geholfen, dass ich quasi einen Ort hatte, an dem ich erstmal so genommen werde, wie ich bin. Mhm. Wo ich meine Gefühle nicht verstecken muss, wo es mir auch schlecht gehen darf. Das hatte ich zu Hause irgendwie, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich mich verstellen muss und dass ich irgendwie, ja, irgendwie funktionieren muss. Genau, und die Betreuung hat mir auch sehr geholfen, also halt so Reflexionen, also sich selbst Situationen zu reflektieren, sich selber zu reflektieren, Gefühle zu besprechen, aber auch schöne Sachen miteinander zu erleben, also halt wieder so einen Zugang zu bekommen zu normalen, also in Anführungszeichen normalen Aktivitäten, zu schönen Momenten einfach. Und das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Etappe, sage ich mal, und auch ein ganz wichtiger Schritt, dass ich konnte mich dann auch dem stellen und das annehmen, die Hilfe, die ich da bekommen habe. Natürlich nicht direkt am Anfang. Ich war schon auch, brauchte ein halbes Jahr, um mich so darauf einzulassen und zu vertrauen vor allem auch. Mhm. Aber dann gab es eine Situation, und die mir dann geholfen hat, paradoxerweise, dass ich dann mich der Wohngruppe sozusagen öffnen konnte und der Arbeit quasi positiv entgegenblicken konnte.
Okay.
Ja.
Und wie lange warst du in dieser Wohngruppe?
Also auf der Wohngruppe an sich habe ich, glaube ich, so 1,5 Jahre gewohnt. Mhm. Es gibt da das Konzept, dass man dann noch in einem Apartment quasi weiter betreut wird, noch an die betreuenden Personen angebunden ist, aber nicht mehr auf der Wohngruppe. Mhm. Und insgesamt habe ich in dieser Einrichtung, ich glaube, 4 Jahre verbracht oder 5. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber schon eine ganz schön lange Zeit eigentlich.
Mhm. Okay.
Ja, genau. Und das war sehr wichtig und sehr... ja, ich kann es nur immer wieder sagen, wie sehr mir das geholfen hat.
Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen, was das genau für Dinge waren, die dir geholfen haben, oder vielleicht auch welche Therapie dir besonders gut geholfen hat?
Also In der Wohngruppe hat mir geholfen, dass es auch eine Gemeinschaft gab, dass man Menschen hatte, an die man sich wenden kann und dass man irgendwie, auch wie gesagt, auch schöne Sachen miteinander erleben konnte. Was mir an Therapien geholfen hat, ist natürlich auch erstmal die Verhaltenstherapie, um eine gewisse Stabilität zu erlangen. Auch wenn ich das gerade gesagt habe, dass mit der Borderline-Diagnose, dass ich mich damit nie so ganz identifiziert habe, habe ich ja trotzdem auch die Therapien, also von der DBT-Therapie zum Beispiel, auch profitieren können und da auch einiges mitgenommen, was mir dann auch so Selbstwirksamkeit wieder zurückgegeben hat. Dann das Schreiben hat mir super doll geholfen, schon immer, schon in der ganzen Zeit, als es mir auch so schlecht ging. Und so sind es Puzzleteile, sind das mit der Zeit immer mehr Puzzleteile geworden, die mir so ein Netz geschaffen haben, an dem ich mich so langhangeln konnte, sag ich mal. Ja.
Okay, schön. Und wie ging es dann weiter, nachdem du quasi, also du warst erst mit der Wohngruppe zusammen und dann warst du in einem Apartment, aber in der Einrichtung und wie ging es dann danach für dich weiter?
Danach war es quasi so, dass ich mir eine ganz normale WG gesucht habe. Erstmal eine Zweier-WG und dann jetzt die WG, in der ich jetzt lebe. Also ich bin zweimal umgezogen, seitdem ich quasi aus dem Einrichtungskomplex raus bin. Ich wurde dann über BEWO, werde ich auch immer noch betreut. Also das ist auch noch ein wichtiger Baustein meines Helfernetzwerks. Und da muss man, also ich finde, oft weil wissen viele gar nicht, was BEWO, also betreutes Wohnen, eigentlich ist. Aber es ist letzten Endes eigentlich eine Hilfe, die einen unterstützt und man guckt halt gemeinsam, was man halt braucht. Oder also gerade auch bei Menschen mit psychischer Erkrankung ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass Leute das in Anspruch nehmen. Und ja, genau, muss man auch keine Hemmungen haben, das zu tun. Das ist eigentlich eine gute Stütze.
Ja, super, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ja eben darüber gesprochen, was für dich positiv war, also was dir geholfen hat auch, auf dem Weg stabiler zu werden, dass es dir besser geht. Mhm. Gab es denn auch Dinge, die in dieser Zeit schwierig waren?
Am Anfang war es auf jeden Fall schwer, wieder Vertrauen zu gewinnen und wieder ins Fühlen so reinzukommen. Also ich habe ganz lange nichts gefühlt und wenn ich dann was gefühlt habe, fand ich das gruselig. Und Selbstverletzung war auch noch lange ein Thema. Also das ist schon, es gab immer wieder Rückschläge und die gibt es auch heute noch. Das ist einfach, das gehört irgendwie gerade zumindest noch dazu. Ich muss auch immer noch lernen, meine Grenzen zu setzen. Selbstwert ist auch so eine Sache. Also es ist ein Weg. Die Aspekte sind schwierig gewesen, waren auch immer schwierig, aber werden auch langsam besser. Also ich glaube, das kann ich schon so sagen, dass es weitergeht. Ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast es jetzt schon so ein bisschen gesagt, also dass es immer noch Rückschläge gibt, dass du aber das Gefühl hast, du bist auf einem guten Weg. Also habe ich dich ja auch vorab schon gefragt, wie geht's dir denn heute damit eigentlich?
Heute geht's mir meistens relativ gut. Ich sage das immer ein bisschen mit unter Vorbehalt, weil ich das immer auch, also mit gut meine ich, dass ich eigentlich achtsam mit mir bin und für mich sorgen kann in den meisten Situationen. Ich nehme meine Grenzen mittlerweile wahr. Also sei es, dass ich zu viel mache, sei es, dass ich irgendwie müde bin und irgendwie eine Pause brauche, ja, genau, das sind ja auch alles Grenzen.
Ja.
Genau, diese dann zu kommunizieren und irgendwie zu, ja, umzusetzen, sag ich mal, ist natürlich noch eine die große Challenge. Das ist auch teilweise Inhalt der Therapie, dass es dann darum geht, wie ich im Alltag mich achten kann und achtsam mit mir sein kann, was auch Thema in der Therapie ist, sind auf jeden Fall auch die Aufarbeitung von vergangenen Situationen. Verhaltenstherapeutisch, da muss ich manchmal noch Sachen auffrischen, aber zum Beispiel, keine Ahnung, mit Skills, also diese starken Reize, die man dem Körper bei Anspannungszustände irgendwie entgegensetzt, die sind gerade bei hohen Anspannungszuständen ist das manchmal hilfreich, dann irgendwie mit einem Igelball oder mit Chili da dem einen anderen Reiz entgegenzusetzen. Und da muss ich manchmal nochmal dran erinnert werden, das vergesse ich gerne.
Gibt es etwas, was du anderen Betroffenen raten würdest, gerne sagen möchtest, mitgeben möchtest?
Ja, also ich glaube, was total wichtig ist, ich würde euch dazu ermutigen, dass ihr euch traut, euch Hilfe zu suchen. Ihr seid nicht alleine mit den Gefühlen oder Gedanken. Und dass auch schlechte Phasen wieder vorbeigehen. Also manchmal sieht man das gar nicht, wenn es einem so schlecht geht und man denkt, es geht nie vorbei und es fühlt sich ganz furchtbar an. Aber manchmal vergisst man auch, dass man das sowas schon mal vielleicht erlebt hat oder dass man jedes Tal irgendwie auch durchqueren kann oder das kommt halt und geht halt in Wellen auch. Ja.
Das finde ich eine schöne und auch eine sehr wichtige Botschaft, auf jeden Fall. Hast du Hinweise und Tipps, wohin man sich denn wenden kann, wenn man jetzt merkt, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe? Also einerseits, wenn man selber auf der Suche ist, aber vielleicht auch für Menschen im Umfeld, wie die auch helfen können?
Also ich glaube, erstmal für Menschen aus dem Umfeld ist es, glaube ich, wichtig, dass man halt hinguckt und Dinge anspricht. Das ist, glaube ich, total wichtig, wenn einem was auffällt, dass man das auch formuliert und dass man dann gemeinsam mit der Person guckt, wie man damit umgeht. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass auch Angehörige sich Unterstützung suchen dürfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch, weil manchmal, also ist es ja für einen auch zu schwer zu tragen, das Leid von jemand anderem zu begleiten. Das ist ja, es hat einen Grund, wieso Leute dazu ausgebildet werden. Und wenn man eine angehörige Person ist, ist das vielleicht auch zu schwer, es alleine zu tragen. Und dann kann ich auch nur jeden ermutigen, da irgendwie sich Hilfe zu suchen. Und es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt andere Möglichkeiten, sich da irgendwie zu unterstützen zu lassen. Genau, das vergisst man, glaube ich, ganz oft, wenn man in so einer Angehörigenrolle ist, dass das geht. Genau, und an Tipps, wo man sich hinwenden kann. Also ich glaube, es gibt ganz niederschwellige Angebote wie Beratungsstellen und Ähnliches oder irgendwie Telefonnummern, die man anrufen kann, wo man beraten werden kann. Dann gibt es natürlich auch das Beratungstelefon, wie nennt man das nochmal? Dieses 116-117-Nummer, wenn es tatsächlich um die Suche eines Therapieplatzes geht, die da auch einem zur Seite stehen. Genau, ansonsten halt Selbsthilfegruppen und ich glaube, wahrscheinlich noch einiges mehr, was ich jetzt nicht alles auf dem Schirm habe, aber das wären so ein paar Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen.
Ja, dann gibt es noch die sozialpsychiatrischen Zentren.
Genau, auch, ja. Ne?
Vielen Dank für diese Hinweise und Tipps, auch für die Angehörigen. Und das finde ich auch eine total wichtige Botschaft, dass ja, es auch als Angehöriger oder Angehörige manchmal notwendig sein kann, sich selbst Unterstützung und Hilfe zu suchen und auch eben diesen Gedanken, man darf das auch.
Ja.
Ne, das finde ich auch ganz wichtig, ne, dass du das nochmal so erwähnt hast. Wie war das denn für dein Umfeld damals, also für deine Angehörigen?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, das habe ich nicht so mitbekommen. Also ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich das nicht so mitbekommen habe. Ich glaube, also zu Anfangs haben meine Angehörigen, also meine Eltern, also meine Familie eigentlich, hat das ja auch gar nicht so richtig ja, gesehen, verstanden. Und wir waren ja sehr auf uns gestellt eigentlich die ganze Zeit, dadurch, dass wir halt im Ausland gelebt haben und dann nach der Klinik, dass dann halt keiner uns unterstützt hat eigentlich. Genau, deshalb kann ich das gar nicht so beantworten, was jetzt die... Ich kann halt jetzt sagen, dass meine Eltern und meine Familie, ich kann es eigentlich gar nicht beantworten. Weiß ich nicht.
Ist ja auch eine komplexe Frage, ja.
Ja. Ist auch, glaube ich, so ein bisschen, dass es wir uns darüber nicht so austauschen, wie das auf emotionaler Ebene, weil wir das einfach nicht, weil das familiär auch, glaube ich, schwierig ist, sich auf emotionaler Ebene über solche Themen auszutauschen. Und deshalb ist das ein bisschen schwierig, sag ich mal.
Glaubst du, dass das auch was mit diesem Thema Stigma zu tun hat und auch Unwissenheit über psychische Erkrankungen?
Nee, das glaube ich eigentlich gar nicht so. Aber generell ist es schon noch sehr stigmatisiert, glaube ich. Das ist halt, dass man schnell in so eine Schublade gesteckt wird und abgestempelt wird. Also das passiert, also mir passiert es nicht so häufig, aber immer mal wieder. Und das ist eine sehr ernüchternde und auch irgendwie unschöne Erfahrung, wenn man dann wieder merkt, so, ich bin jetzt gerade die psychisch Kranke oder ich bin die Borderlinerin oder ich bin die Depressive. Das ist halt einfach nicht schön. Und das ist jetzt bei meiner Familie eher weniger der Fall. Oder das nehme ich nicht wahr. Die sind voll wertschätzend und lieb. Es ist einfach nur so, dass wir nicht emotional so in den Austausch gehen darüber. Okay. Also genau, aber generell diese Stigmatisierung ist nach wie vor super wichtig, dass man da aufklärt und irgendwie in den Austausch kommt mit Menschen.
Ja, und das tust du ja auch. Also du setzt dich ja sehr intensiv ein für die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, was ich auch wirklich großartig finde. Du kommst zum Beispiel zu unserem Podcast und sprichst so offen über deine Geschichte. Du gehst auf Bühnen und du schreibst und veröffentlichst auch Texte und du gehst zu Veranstaltungen und unterstützt da als Erfahrungsexpertin, also nur um mal so ein paar Dinge aufzuzählen. Gibt es etwas, was du dir noch für die Zukunft wünschen würdest im Hinblick auf die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen?
Ja, also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch erstmal als Mensch gesehen wird und wie ich eben schon meinte, nicht als eine Krankheit, die ihm oder ihr aufgedrückt wurde, wie auch immer. Genau, und dass man vielleicht auch im klinischen Setting, wenn man in eine Klinik kommt, ist mir das halt auch schon passiert, dass ich dort abgestempelt wurde, gerade auch vom Fachpersonal, was dann irgendwie noch unschöner ist, weil man ja eigentlich meinen könnte, dass die Menschen da Bescheid wissen. Und ich glaube, es ist aber wichtig zu verstehen, also hinter eine Diagnose zu gucken, weil ich glaube, erst dann kann ein Heilungsprozess stattfinden. Und das würde ich mir wünschen, dass einfach die Menschen die Chance bekommen, das zu erfahren zu dürfen und dass das halt die Norm wird, dass man gesehen wird und mit seinen Problemen, aber auch mit den Ressourcen, die man mitbringt. Ich glaube, das ist auch noch total wichtig, ja, dass man nicht auf seine Defizite reduziert wird und auf die Diagnose, sondern dass halt hinter die Diagnose geguckt wird. Ja.
Ja, das würde ich mir auch wünschen, dass das in Zukunft, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht oder dass da noch stärker der Fokus drauf gelegt wird. Das finde ich auch total wichtig. Du hast gesagt, dass das Schreiben für dich eine ganz, ganz große Ressource ist und dass du schon von Anfang an eigentlich deine Gedanken und Gefühle niedergeschrieben hast und deine Geschichte aufgeschrieben hast. Du hast ein Buch geschrieben und veröffentlicht, das heißt Mein Lebenszeichen.
Ja.
Und wie bist du zum Schreiben gekommen?
Also ich habe schon immer eigentlich, immer mal wieder, also viel geschrieben, aber als ich gemerkt habe, dass es mir schlechter ging, habe ich auch gemerkt, also erstmal war es für mich ein Ventil, die Gedanken zu formulieren und auszudrücken, weil ich ja mit keinem geredet habe und nicht sprechen konnte mit niemandem eigentlich darüber, war sozusagen das Papier mein Anker. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass das, was gerade passiert mit mir, dass das nicht normal ist oder dass es, also mit 14 oder so habe ich das schon realisiert, dass es gerade irgendwie komisch ist und dass ich das aber festhalten möchte, dass wenn ich entweder älter bin, dass ich das nachvollziehen kann, wie es mir ging. Genau, was dann später noch dazu kam, ist, dass ich weitergeschrieben habe, ist, dass ich Angst hatte, wenn ich das nicht überlebe, dass die Leute dann wenigstens lesen sollen, was im System schiefgegangen ist. Also, dass man das dann, weiß nicht, nachvollziehen kann, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man quasi die Menschen sehen, wo das System halt versagt hat. Und mittlerweile bin ich total dankbar, dass ich so viel geschrieben habe und dass ich das noch lesen kann. Das ist, sehr, also ja, da denke ich mir auch manchmal so, krass, war schon heftig teilweise. Das ist auch irgendwie eine Ressource, das so zu haben. Ich habe das, diese ganzen Tagebucheinträge und Geschichten, die ich da geschrieben habe, ich habe das alles komprimiert und abgetippt und so. Und das habe ich jetzt quasi als gebundene Form und kann das auch zur Seite legen teilweise. Und das ist irgendwie symbolisch total wertvoll, weil ich einfach sehe, so, das sind jetzt irgendwie 190 Seiten, wo meine ganze Jugend quasi dokumentiert wurde. Aber ich kann sie auch zur Seite legen. Und das ist total schön. Und ich habe ja auch wieder entdeckt, dass man auch über positive, oder was heißt positiv, ich mag nicht positiv und negativ, aber über angenehme Dinge schreiben kann, dass man da irgendwie, dass es auch schön ist, über Freude zu schreiben. Ich weiß nicht. Oft kennt man das ja, dass man irgendwie über Trauer, dass man sich da vielleicht nochmal so leichter reinfallen lassen kann oder irgendwie da nochmal einen leichteren Zugang hat, um das aufzuschreiben. Aber irgendwann war es mir halt wichtig zu realisieren, dass ich halt auch bewusst mal ein schönes Gefühl einfangen möchte. Und da sind auch einige schöne Texte entstanden. Ja.
Ich habe dich ja vorher gefragt, ob du dir vorstellen könntest, was zu lesen.
Ja.
Ich habe auch bewusst mich jetzt überraschen lassen und bin ganz gespannt, was du jetzt ausgewählt hast und freue mich sehr, dass du das jetzt mit uns teilen wirst. Und wenn du magst, kannst du gerne loslegen.
Ja, ich muss gerade das Buch aufschlagen.
Wir werden das natürlich auch verlinken, das Buch mit allem drum und dran in unseren Shownotes.
Ja. ich habe einen Text ausgewählt, der heißt Mein Schneckenhaus. Und gerade der letzte Satz ist ein bisschen mein Lebensmotto geworden. Und ich lese den einfach mal vor. Mein Schneckenhaus. Es sieht gerade wieder furchtbar aus in meinem kleinen Schneckenhaus. Denn kaum strecke ich die Fühler aus, zuck ich zurück, verstecke mich und wiege mich in Sicherheit. Aber nur, weil ich mich hier drin kenne, nicht gegen meine Wände renne, das, was ich hab, ganz klar benenne und keine Energie verschwende, heißt das nicht, dass ich sicher bin. Ich meine, Bewegung steckt nicht in mir drin, wenn ich bloß zusammengesunken dasitze, bei dem Gedanken raus zu müssen schon schwitze und ertrinke in einer Pfütze aus Stillstand und versinke langsam im Treibsand meiner eigenen Gedanken. Ich dachte, mein Schneckenhaus wird zertreten von Menschen, die ich nicht mag, und achtlos über die Wiese rannten, auf der mein Schneckenhaus lag. Doch mittlerweile habe ich vieles gelernt, und wenn etwas wirklich weit entfernt zu sein scheint, ist es trotzdem wichtig, den ersten Schritt zu gehen, die Fühler auszustrecken, um die Welt anzusehen und auch zu versuchen, mehr zu verstehen als nur sich selber in seinem Häuschen, denn manchmal braucht man auch einfach ein Zeit-mit-sich-selber-Päuschen. Und eigentlich bin ich doch die, die entscheidet, ob sie lieber lebt oder leidet, das Negative sieht oder sich an der Farbenpracht weidet. Denn ich bin es, die gehen muss, und nur ich kann was verändern. Und wenn ich mich bewege, fühlt sich das anfangs total fremd an. Ist ja auch klar, die Welt ist groß und ich bin ziemlich klein, aber daran soll es doch nicht scheitern, ein freier Mensch zu sein. Und so sieht es halt gerade furchtbar aus in meinem kleinen Schneckenhaus, aber ich kann das ja ändern. Und strecke ich die Fühler aus, ist das vielleicht noch etwas zaghaft, doch ich weiß, dass mich das stark macht und ich krieche mutig voran.
Wow. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich hab dir so gebannt zugehört. Ich bin richtig geflasht. Das finde ich einen ganz tollen Text. Ich finde, da steckt super viel drin. Und auch so was ganz Mutiges und auch so eine wirklich richtig positive Botschaft auch.
Ja.
Ne? Und das, also man merkt so richtig, man kann so richtig irgendwie mitfühlen oder man kriegt so eine ganz kleine Vorstellung davon, wie das so in diesem Schneckenhaus irgendwie aussieht. Also ganz, ganz toll der Text und also Wahnsinn auch, was du für ein Talent hast, auch dieses Dichten, sehr, sehr, sehr schön. Wie ist das für dich jetzt, wenn du so einen Text vorliest?
Das ist ein schönes Gefühl. Also es ist so, es ist ein bisschen wie ein Geschenk, was man sich selber macht und was man auch anderen macht. Und dann, und irgendwie die Menschen, die zuhören und ich auch, alle, oder wir gehen meistens alle irgendwie schön auseinander. Also es ist so ein Berührungsmoment.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, das ist, stimmt. Das hast du total recht. Das empfinde ich auch gerade so. Und ich finde auch, dass du einem da echt so ein Geschenk mitmachst. Also, dass du das so teilst und richtig schön. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, das, also der Text ist auch in deinem Buch.
Ja.
Mein Lebenszeichen.
Ja.
Und du machst öfter Lesungen?
Immer mal wieder. Also jetzt schon länger nicht. Ich bin auch öfters auf Bühnen, mache Poetry Slams, aber da habe ich jetzt gemerkt, das ist mir gerade ein bisschen zu viel, da wollte ich mich jetzt eher mal ein bisschen zurückziehen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, will mich mehr der Entstigmatisierung ganz bewusst widmen und so Poetry Slams ist dann eher so, ja, nochmal eine andere Sparte, sag ich mal.
Okay, ja.
Ja, genau, aber ja, also genau, steht jetzt gerade noch nichts fest.
Okay. Und bist du denn also dabei, auch neue Texte zu schreiben oder könntest du dir auch vorstellen, vielleicht nochmal ein Buch zu schreiben oder zu veröffentlichen?
Also grundsätzlich, ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade habe ich eine Schreibflaute, sage ich mal, weil ich aber auch gerade mehr im Malen drin bin, dass ich gerade so mit Ausdruck kreativ irgendwie anders ein Ventil habe. Es ist ja eigentlich eine Geschichte, die ich schreibe, schon seit 10 Jahren oder 12 mittlerweile. Und die geht natürlich immer weiter. Und man weiß natürlich nie, was kommt. Es ist natürlich mein Wunsch, dass ich irgendwie das die Texte, die ich jetzt noch nicht veröffentlicht habe oder auch den Teil mit dem Prosa-Text, wovon ich eben schon berichtet habe, mit den 190 Seiten, die ich zur Seite legen kann, dass ich das irgendwann mal mit einem Verlag zusammen veröffentlichen könnte, das wäre natürlich voll schön. Aber vielleicht ist jetzt gerade noch nicht die Zeit dafür und das ist auch okay.
Okay.
Ja.
Ich habe noch so Richtung Ende der Folge jetzt so eine abschließende Frage, ob es irgendwas gibt, vielleicht kannst du das benennen, ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt so runterbrechen kann, aber gibt es etwas, wovon du sagst, das ist echt was super Wichtiges und Wertvolles, was ich in dieser ganzen Zeit gelernt habe und für mich mitgenommen habe?
Ich glaube, ganz viel. Also ich glaube, ich habe gelernt, was das heißt, zu leben. Also sich lebendig zu fühlen und zu fühlen und irgendwie, ja, ich fühle mich ganz oft so nah am Leben dran. Und das ist manchmal in der Gesellschaft gar nicht so einfach. Aber es ist auch zeitweise dann wahnsinnig schön. Und ich glaube, das ist so das, was ich so hauptsächlich mitnehme. Natürlich auch die ganzen Sachen aus der Therapie, irgendwie, wo meine Grenzen sind, wie ich meinen Tag strukturiere und diese ganzen Basic-Sachen, sage ich mal. Aber so, was ich wirklich gelernt habe, ist, wie es sich anfühlt zu leben. Ja.
Da kriege ich ja Gänsehaut. Ich bin echt, ich habe eben gedacht, wenn wir jetzt einen Videopodcast hätten und man würde so meine Gesichtsausdrücke und sowas sehen, das, ja, wow, finde ich ganz, ganz großartig. Und das ist ja, also was viel Wertvolleres gibt es ja eigentlich gar nicht, was man lernen kann, als diese Aussage zu treffen. Das ist ja total schön, super.
Ja.
Also wir haben vorab ja schon darüber gesprochen, dass du ja uns das ganz schöne Feedback gegeben hast, dass du diese letzte Frage, die wir stellen, immer so spannend findest und wie viele Menschen da ganz unterschiedliche Sachen zu sagen und was wir da jetzt eigentlich schon so alles an Sachen gesammelt haben, die wir ja vielleicht auch irgendwie mal in irgendeiner Form ja zusammenfassen können. Und zwar geht's um die Frage, die ich dir natürlich dann jetzt auch stellen möchte. Was tust du denn selbst für deine seelische Gesundheit? Was tust du dafür, dass es dir besser geht, dass es dir gut geht, dass du auf dich selbst achtest?
Ich versuche, bei mir zu bleiben im Alltag. Damit meine ich, dass ich bewusst wahrnehme, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich nehme das auch oft wahr. Das zweite Schritt ist dann, das auch zu darauf Rücksicht zu nehmen und irgendwie das zu berücksichtigen. Das ist dann meistens gar nicht so einfach, aber ich versuche dann auch Pausen zu machen und so und irgendwie so kleine Stopps in den Alltag einzubauen. Sei es, dass ich mich mal kurz hinlege oder einfach mal irgendwie kurz rausgehe oder so. Dann, was mir auch hilft oder wo ich auch für mich sorge, ist, dass ich, wenn ich merke, ich komme alleine gerade nicht weiter oder ich struggle gerade aus irgendeinem Grund, dass ich mir Hilfe suche, dass ich Menschen kontaktiere, die mir dann in der Situation helfen können und auch, dass ich mir ein Helfernetzwerk aufgebaut habe. Ich glaube, das gibt mir auch viel Sicherheit und viel Stabilität und natürlich auch ganz viele liebe Menschen in meinem Leben, die mir irgendwie, ja, Freunde und Freundinnen, die irgendwie da sind und die mich supporten und unterstützen und auch diese frühere Zeit so ein bisschen, also es ist so ein guter, weil die frühere Zeit auch ein bisschen geprägt war durch toxische Freundschaften und so und dann ist es jetzt einfach so sehr schön zu sehen, dass ich gerade eigentlich niemanden in meinem Leben habe, der mir nicht gut tut.
Schön. Ja. Super.
Ja.
Vielen Dank, Mascha. Ja. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen.
Ja.
Ich kann mich echt von Herzen nur bei dir bedanken, dass du heute bei uns warst und dass du das alles mit uns geteilt hast und so offen über alles sprichst. Ich glaube, das ist super, super wertvoll und ganz viele Menschen können ganz, ganz viel davon mitnehmen und auch lernen. Und ich habe auch ganz viel mitgenommen aus der Folge. Habe mich wirklich total gefreut, dass das geklappt hat und wir das zusammen machen konnten.
Ja.
Und freue mich, wenn wir uns in Zukunft auch weiterhin zusammen gegen die Stigmatisierung der psychischen Erkrankungen einsetzen.
Ja.
Und ja, in der nächsten Folge von Redselig wird dann Bettina Busch mit Theresa Neuschild von der LVR-Klinik Köln über Medikamente in der Behandlung psychischer Erkrankungen sprechen, also auch ein sehr wichtiges und auch spannendes Thema. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Redselig.
Dankeschön.